So, hallo liebe Freunde, hallo liebe Gäste, schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem heutigen Morgen, am Sonntagmorgen. Schön, dass ihr frühzeitig aufsteht und dass ihr einfach diese Zeit honoriert, weil ihr wisst, dass es eine Begegnungszeit ist mit dem Herrn. Und wir freuen uns auch wirklich sehr über jeden Einzelnen, der immer wieder dazukommt und der einfach hier seinen Input empfängt in dieser Zeit. Und ja, wir wollen uns wirklich freuen in dem Tag, den der Herr uns gegeben, geschaffen hat. Die Bibel sagt, dies ist der Tag, den der Herr geschaffen hat. Wir wollen uns freuen in diesem Tag. Und wisst ihr, ich will mich wirklich freuen, weil es der Herr ist, der diesen Tag gemacht hat. Und ich weiß auch nicht, wie du dich fühlst, was deine Laune ist. Aber ich möchte heute sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und wir wollen uns freuen. Und wisst ihr, es gibt auch eine andere Textstelle von David. Die Bibel sagt, als die Lade Gottes zurückgebracht worden ist nach Jerusalem. Was machte David? Er freute sich, er hüpfte und er tanzte. Wieso? Denn da, wo wirklich die Gegenwart Gottes ist, da ist Freiheit, da ist Erneuerung. Und ich glaube, dass du in diese Freiheit berufen bist, hineinzukommen. Und ja, wir freuen uns auf den weiteren Part. Heute geht es ja um den zweiten Part von dem Wort 2021, ein Wort für 2021. Heute geht es um das Unterthema Saat- und Ernteprinzip. Ich bin gespannt, aber davor werden wir eine gute Zeit mit dem Worship haben. Sei connected und sei einfach dabei und einfach eine gute Zeit heute beim Worship zu haben. Und so steigen wir ein in dem Wort und sehen uns dann gleich wieder. Möge der Herr euch reichlich segnen. Bis gleich.
You deserve it.
Ja, seid herzlich gesegnet und begrüßt für alle, die reinschauen, Gäste, Freunde. Und ich freue mich mit euch heute den zweiten Part von Ein Wort des Herrn oder Ein Wort für 2021. Wir haben letztes Mal angefangen, über Johannes Kapitel 4 zu sprechen. Und da ging es um zwei Worte, mit denen wir begonnen hatten. Das erste Wort war der geistliche Hunger. Und Jesus sagte, meine Speise ist es, was den Willen des Herrn zu tun. Und der zweite Aspekt, den wir angeschaut haben, das war die geistliche Perspektive, indem Jesus sagte, hebt eure Augen auf, denn die Ernte ist jetzt schon reif. Zwei starke Worte, die du auch im vorigen Teil einfach nochmal nachschauen kannst. Und heute wollen wir in Johannes Kapitel 4 die Kontinuität setzen und wir wollen uns Vers 6 und 30 bis 38 anschauen, vor allem Vers 38. Und heute geht es um das Säen- und Ernteprinzip. Ja, Jesus hat gesagt, hebt die Augen auf, die Ernte ist reif. Aber bevor die Ernte reif ist, gibt es einen Vorgang, gibt es einen Prozess. Und ich glaube, den besagt er hier in Vers 38. Aber wir fangen ab Vers 36 an und so werden wir auch einige weiteren Aspekte von Christus verstehen, was relevant ist für dieses Jahr. Und die Bibel sagt hier, und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. So, Christus hat über die Ernte gesprochen und hat über die Auswirkung der Ernte gesprochen und spricht hier, dass derjenige, der erntet, dass es mit Freuden verbunden ist. Ne? Er freut sich über die Ernte, die in dem Sinn entstanden ist. Die Ernte wird mit dem Lohn und mit dem ewigen Leben im Verständnis gegeben. Ne? Die Ernte ist ein Lohn. In anderen Worten ist es die Frucht. Es ist das Ergebnis von einer harten Arbeit. So, und was er hier sagt, es gibt den einen Spruch. Ne? Und das gibt es natürlich auch an anderen Stellen der Bibel, auch in Korinther, wo Paulus sagt, wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Oder wir werden dann vielleicht auch noch mal später in Galater hineingehen, wo wir sehen, wo über das Sehen und das Ernten gesprochen wird. Aber was er sagt, es gibt diese eine Realität von Sehen und von Ernten. So, in anderen Worten, bevor man von der Ernte spricht, muss man erstmal von der Saat sprechen. Aber er sagt, es gibt diesen Spruch, in anderen Worten, es gibt diese Realität und das ist die erzwingende Realität, denn ohne Saat wirst du nicht zu dieser Ernte gehen. Aber er sagt hier, obwohl es diese Realität gibt von Sehen und von Ernten, sage ich, ich habe euch ausgesandt, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid was? In ihre Arbeit eingetreten. So, wir verstehen in erster Linie, wie ich gesagt habe, jedes Mal, wenn Christus von Ernte spricht oder jedes Mal, wenn das Wort Gottes oder wenn man überhaupt von Ernte spricht, geht es immer davor um den Prozess der Saat. Denn man muss sehen, um letztlich irgendwann mal zu ernten. So, die Saat ist der vorige Prozess, der uns zu der Ernte führt. So, die meisten mögen es nicht zu sehen, aber die meisten mögen es zu ernten. Weil die Ernte das Resultat oder das Ergebnis eines Wartens oder einer Wartezeit in dem Sinn von sich gibt. Das bedeutet, wenn wir sehen, haben wir unsere Saat und wir legen es in eine Erde hinein. Und diese Erde ist abhängig von der Umwelt, ist abhängig von dem Wetter, ist abhängig von dem Regen, ist abhängig von der Sonne und so weiter und so fort. Es müssen viele Konditionen da sein, damit es irgendwann mal zur Ernte geht. Das bedeutet, die Zeit der Saat ist nicht unbedingt der Tag oder der Zeitpunkt der Freude, sondern es ist einfach nur der Punkt, an dem du etwas anfängst. Das bedeutet, die Ernte ist ein Resultat von dem, was über längere Zeit irgendwo mal angefangen hat. Und hier sagt Jesus, ich sende euch aber auf ein Feld, worauf ihr nicht gearbeitet habt. Und wenn wir das in diesem Kontext, in dieser Zeit einfach sehen, sehen wir, dass wahrhaftig Jesus die große Arbeit des Sehens getan hat. Denn wenn wir das Leben von Jesus anschauen, sehen wir natürlich, waren viele Leute da. Es waren Tausende, die um Jesus gewesen waren. Aber warum waren sie da? Meistens, weil sie einfach nur profitieren wollten. Weil sie Hunger hatten oder weil sie krank waren oder weil sie irgendeine Situation haben, die verändert werden sollte. Deswegen waren die Massen um Jesus. Aber die, die ihm nachgefolgt haben, waren wenige. Deswegen, als er in dem Sinn sagte, dass wer nicht von meinem Leib speist, von meinem Fleisch speist und so weiter und so fort, kann mir nicht folgen. Und wir sehen, wie viele gegangen sind. Das bedeutet, die meisten sind nicht geblieben, weil sie die Tiefe verstanden haben, aber die meisten sind da gewesen, weil sie profitiert haben. Die sind mit Christus geblieben, die Jünger, weil sie die Tiefe erkannt haben. Wohin sollen wir gehen? Denn du hast die Worte des Lebens, wurde gesagt. Und so haben sie Christus weitergefolgt. Und man kann sagen, die Zeit, wo Jesus auf Erden gewesen war oder bis zum Kreuz, in dieser Zeitphase war es eine Zeit der Saat. Er hat viel gesehen. Und deswegen sehen wir, als Christus bis zum Kreuz gegangen ist und als Christus dann gegangen ist, lässt die Bibel verstehen, in Apostelgeschichte, dass die Jünger eine riesige Frucht eingenommen haben. Aber warum haben sie eine riesige Ernte eingenommen? Der Grund dafür ist, weil Christus die Vorarbeit gemacht hatte. Jesus wurde beschimpft, Jesus wurde gelästert, Jesus wurde nicht angenommen, man hat nur versucht zu profitieren und letztlich hat man versucht, ihn umzubringen. Das bedeutet, als Petrus und als die anderen Jünger gepredigt hatten, haben sie nicht unbedingt nochmal das Kommen Christi betonen müssen, sondern sie müssten einfach nur von diesem Mann sprechen, der unter euch gelebt hat. Der Mensch, den ihr gesehen habt, der unter euch gewirkt hat und den ihr ans Kreuz genagelt hatte. Das bedeutet, er musste nicht von seinem Kommen nochmal Erklärungen geben, weil jeder ihn gesät hatte. Aber wir sehen, dass die Frucht, die sie dann getragen haben, eine viel größere gewesen war. Wieso? Weil Jesus Christus die Vorarbeit gemacht hat. Und deswegen sagt Christus hier, ich sende euch auf ein Feld, worauf ihr nicht gearbeitet habt. Denn das Feld, worauf die Person gearbeitet hatte, war Christus. Er hat die Vorarbeit gemacht und anschließend konnten die Jünger davon profitieren. Und ich glaube auch in dieser Zeit, wenn Christus davon sagt, oder davon spricht, dass er dich und mich auf ein Feld sendet, worauf ihr nicht gearbeitet habt, bedeutet das in anderen Worten, dass wir von manchen Früchten essen, worin wir keine Vorarbeit gemacht haben. Die Saat ist die Vorarbeit. Es ist das, was anstrengend ist und was mühsam ist und warum viele einfach darin müde werden, weil man längere Zeit warten müssen. Aber zur Ernte bedeutet, dass jemand es vorbereitet hat, in anderen Worten favorisiert uns Christus und schenkt uns diese Gunst und sagt, ihr werdet Früchte essen, von denen ihr nicht gearbeitet habt. So, und das ist wirklich so diese Vorarbeit oder dieses prophetische Wort, was Gott uns sagt, dass er in dieser Zeit uns auf Plätze bringen wird, worin wir nicht gearbeitet haben, wo andere eine Vorarbeit gemacht haben. Und auch über die Dinge, die wir unbedingt über dieses Land sehen wollen oder in unseren Städten sehen wollen, wisst ihr, es gibt Leute, auch wenn du jetzt heute anfängst zu fasten, auch wenn du jetzt anfängst zu beten, es gibt Leute, die einen Preis bezahlt haben im Background für Deutschland. Es gibt Leute, die angefangen haben, sich ihr Leben zu kasteien, ihr Leben wirklich zu opfern, damit hier in Deutschland eine Erweckung kommt, damit hier in dieser Zeit, in der wir leben, damit die Ernte in einer gewaltigen Art und Weise eingenommen wird. Das bedeutet, sie haben gesät. Wisst ihr, es gibt manche Dinge, die du tust, die nicht für deine Lebzeiten sind. Verstehst du? Es gibt gewisses Opfer und gewisse Gebete, die du tust, die nicht für deine Lebzeiten sind. Moses hat alles Mögliche erlebt. Die Bibel lässt verstehen, es gab keinen Mensch, der in Zeichen und Wunder so gewirkt hatte wie Moses, der die Kraft Gottes so gesehen hat. Und die Bibel differenziert ihn, von dem Gott von Angesicht zu Angesicht gesprochen hatte, über die alten Propheten. Aber Moses ist nicht in das verheißene Land gekommen. Vielleicht natürlich an dieser Stelle, wo er agiert hatte, wie er nicht agieren sollte oder wie er Gott deshonoriert hatte, indem er auf dem Felsen geschlagen hatte, ohne die Erlaubnis Gottes. So, aber dennoch sehen wir, dass er einen Preis bezahlt hat, dass er gebetet hatte, dass er Fürbitte geleistet hatte, so dass letztlich Kaleb und Josua in das verheißene Land gegangen sind. Das bedeutet, der Grund, warum sie die Ernte erleben konnten, Kaleb und Josua, natürlich sagt Gott über den, es ist ein anderer Geist in ihm gewesen, aber im wahrsten Sinne gab es eine versteckte Background-Arbeit, wo Moses angefangen hat zu beten für sie, damit sie letztlich von Gott, dass sie Gott treu sind, dass sie Gott hingegeben leben, und darin sind diese zwei Leute, in dem sind die Ernte oder die Frucht, aber Moses hat es selber nicht erlebt. So, das bedeutet auch Christus, wenn er sagt, es gibt eine Ernte, die ich vorbereite, also ich habe euch auf ein Erntefeld vorbereitet, und er ist nicht mehr leiblich da gewesen, aber die Aposteln haben es leiblich erlebt. So, es gibt Frucht, die wir sehen werden zu unseren Zeiten, und es gibt Frucht, die wir nicht sehen werden, oder Frucht, die entsteht in unserer Abwesenheit. So, und ich erinnere mich über einen kurzen Austausch, den ich hatte. Ich kann mich erinnern, als ich in einer anderen Stadt gelebt hatte und dort evangelisiert und Leuten das Evangelium verkündigt hatten. Und da gab es Leute, die eine gewisse Resistenz gezeigt haben. Und man hat sich gezeigt, oh, sie haben es jetzt in diesen Momenten nicht verstanden. Aber ich habe in deren Leben gesehen. So, als ich aus dieser Stadt weggegangen bin, irgendwann mal nach mehreren Jahren, sehe ich, dass diese zwei Personen heute Prediger sind, dass sie anfangen, das Wort zu predigen. Das bedeutet im wahrsten Sinne, ich bin nicht mehr in dieser Stadt, aber diese Frucht oder diese Ernte ist aufgegangen in meiner Abwesenheit, wo ich nicht mehr da gewesen war. Deswegen habe ich gesagt, es gibt bestimmte Ernte und Frucht, die wir sehen in unserer Gegenwart, und es gibt bestimmte Früchte, die wir nicht in unserer Gegenwart sehen. Und das ist das, was Gott sagt. Und er sagt hier, ich stelle euch auf ein Feld, wo ihr nicht gesät habt. Das bedeutet, die Ernte, die eingenommen wird, ist eine Ernte, die von den vorigen Leuten, von den Gebetskämpfern, von den Leuten, die vor uns gewesen waren und die diese Zeit geistlich schon vorbereitet haben. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir nichts machen müssen, dass wir weiter. Und das, was wir tun, ist, dass wir auch die zukünftige Zeit vorbereiten für die nächsten Generationen, die vor uns kommen. So und so selbstlos hat Christus gelebt. Er hat nicht nur an sich gedacht, sondern er hat an die anderen gedacht. Und so ist es wichtig, dass wir in diesem Sehen- und Ernteprinzip verstehen, Gott stellt uns an einem Prinzip, wo wir gewisse Sachen für uns erleben, und es gibt gewisse Sachen, die wir für andere weitergeben. Das Sehen- und das Ernteprinzip, ein Prinzip, das wir wirklich verstehen müssen. Ich glaube, dass dieses Sehen- und Ernteprinzip für dieses Jahr 2021 nicht nur in geistlicher Hinsicht ist, für die Ernte, die eingenommen wird, für die Seelen, die errettet werden. Aber ich glaube, dass wenn Gott über die Ernte spricht, dass er ganzheitlich seine Gemeinde, sein Volk, seine Kinder wirklich restaurieren möchte oder wiederherstellen möchte. Und hier gibt es das zweite Wort, was wir aus Psalm 126 als Ergänzung sehen. Es geht hier Vers 5 und 6, aber wir werden dann natürlich auch kurz auf die einzelnen Versen davor eingehen. Hier sagt er, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zu Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. So, und wenn man so diesen bekannten Text vom Psalm 126 Lies geht es um ein Wallfahrtslied, ne? Sagt Vers 1, es geht um ein Wallfahrtslied. Das bedeutet, als die Leute nach Jerusalem zurückgekehrt sind, nicht jeder hat dort gelebt, wenn es bestimmte Feste gab, bestimmtes Opfer, was sie geben mussten, haben sie auf diesem Weg haben sie diese Lieder gesungen und das deswegen nennt man sie Wallfahrtslieder. Aber hier gibt es keinen Autor, wo man ganz genau sagen kann, wer es gewesen war. Aber es gibt eine Realität, die gesagt wird. Wir haben gelesen, wer was mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Und wir haben verstanden, die Zeit des Sehens ist ein obligatorisches Prinzip vor den Ernten. So, selbst wenn Gott sagt, dass wir ernten werden, gibt es immer diesen Weg des Sehens. Das bedeutet, selbst wenn wir ernten, müssen wir durch das Sehen gehen. Und jeder musste da durchgehen. Selbst die Jünger, die dann später natürlich davon profitiert haben, von dem Boden, von dem Herzen, die schon vorbereitet war, weil Jesus schon die Vorarbeit gemacht hat, mussten in dieser Zeit auch Gleichheit zu lernen, zu sehen. Und was ist, sage ich mal, das, was sie lernen mussten, ihr Sehen, war der Prozess des Lernens. Wo sie da gewesen waren, haben viele Fehler gemacht, viele Dinge nicht verstanden. Und Christus hat all diese Dinge angesprochen, dass sie in gewissen Sachen nicht reif gewesen waren. Und das war auch die Zeit des Sehens. Das bedeutet, sie haben die ganze Zeit gelernt, ohne etwas zu sehen. In dem Prinzip der Ernte kann es sein, dass du in dem Prinzip des Sehens bist. Und da lernst du viele Sachen, ohne dass du siehst. Und das, was du lernst, ist schmerzhaft. Ich möchte dir sagen, wenn Gott dir Dinge beibringt, ist es nicht, dass du da die ganze Zeit hochspringst und voller Freude, aber du merkst, es ist schwer, schmerzhaft. Es bringt dich zum Weinen. Es bringt dich an die Grenzen. Es bringt dich an den Punkt, wo du innerlich zerbrochen bist. Ne? Deswegen sagt die Bibel, Jesaja 48, er lehrt uns. Er ist der Herr, der uns lehrt auf dem Weg, den wir gehen. Hebräer sagt, den er liebt, den züchtigt er. Ne? Und das ist wirklich so die pädagogische Maßnahme. Und wie züchtigt er uns? Durch viele Wege, indem man Enttäuschung erlebt, indem man in dem Sinn sich viel investiert und dass man Dinge erlebt, die wirklich sehr schmerzhaft sind. Aber darin wachsen wir. Darin werden wir immer mehr zu diesen Menschen, die Christus ähneln. So verstehen wir, die Zeit des Sehens ist eine Zeit des Wartens, eine Zeit der Züchtigung, eine Zeit der Erneuerung, der Lehre, der Veränderung, der Transformation. Und das passiert alles in einem schmerzhaften Prozess, aber dennoch aus Liebe, weil Gott uns liebt und weil Gott uns verändern möchte. Und deswegen, wenn wir Vers 1 uns anschauen, da sagt, geht es weiter, da heißt es, als der Herr die Gefangenen Zion zurückbrachte, da waren wir wie die Träumende. So, und hier ist es interessant zu verstehen, wir verstehen, dass derjenige, der Autor dieses Psalmen ist, jemand gewesen war, der es erlebt hatte, wie Israel deportiert worden war. Und man merkt eigentlich einfach innerbiblisch gesehen, dass Israel es immer damit zu tun hatte, wenn sie nicht gehorsam waren, dass sie deportiert worden waren von anderen Völkern, die mächtiger und die scheinbar größer waren, nur weil sie gesündigt waren. Aber davor waren sie nicht mächtiger. Da gibt es das Babylonische Reich, das Persische Reich, die Römer. Und hier geht es um, man geht davon aus, dass es um die Babyloner geht, denn es gab drei Eroberungen oder drei Zeitphasen, in denen sie auch zurückgekommen sind. Das heißt, zurück von der Gefangenschaft in Babylon, jetzt nach Jerusalem. Und man spricht von verschiedenen Zeiten. Einmal unter Nehemia die Zeit, einmal in der Zeit von Esra und genau, und eine andere Zeit, so dass es drei Zeiten circa gab. Und für die Leute, die deportiert worden waren oder die nicht mehr in ihrer Heimat gewesen waren, die in Babylonien gewesen waren, wenn man Jeremia Kapitel 29 sieht, wo Gott sagt, ich habe Gedanken des Friedens, spricht er in diesem Kontext über 70 Jahre der Gefangenschaft. Ne? Also das heißt, sie mussten über 70 Jahre einbüßen, ne, für ihre Schuld. Sie müssten dafür leiden, sie müssten dafür einbüßen. Und das war ihre Züchtigung, so eine dunkle Zeit, in der sie gelebt hatten. Und für Leute, die über so lange Zeit nicht mehr in ihrer Heimat gewesen waren, sagt hier der Psalmist, jetzt verstehen wir die Tiefe von dem Psalm. Er sagt, als der Herr die Gefangenen Zions, wir, die wir gefangen waren, die wir geknechtet waren, als der Herr eingriff und jetzt diese Zeit vorüberging, der Züchtigung, als er uns zurückbrachte, brachte, waren wir wie die Träumenden. Was er hier sagt, wir waren wie Leute, es war wie ein Traum, in anderen Worten. Wir konnten unseren Augen nicht glauben, dass wir jetzt wieder eine Heimat haben, dass wir jetzt restauriert und wiederhergestellt werden, dass wir jetzt wieder positioniert werden, dass wir wieder in unsere Heimat kamen. Es war so fern, es war so weit. Und das ist das eigentlich, was der Psalmist ausdrücken möchte mit den mit dieser Saat von Tränen, von dieser Zeit der Unterdrückung, von dieser Zeit der Gefangenschaft, dass er sagt, ja, es ist wie ein Traum. Und so verstehen wir das dass die Saat und das Ernteprinzip ist in Bezug wie ein Träumender. Es ist wie ein Traum. Wisst ihr, wenn wir die Ernte einnehmen und wenn wir so lange gesät haben, so lange geharrt haben, so lange gewartet haben, so lange geweint haben, so ist die Ernte wie ein Traum. Halleluja. Und das ist das, was Gott tut. Gott sagt, ihr habt gesät und das war unter Schmerzen, es war unter Weinen. Aber hier sagt er, so wie die Gefangenen zu uns kamen, so war es wie ein Traum. Halleluja. Es ist wie ein Traum, wenn Gott dich profitieren lässt von der Ernte. Es bedeutet in dem Sinn, die Saatzeit, die Zeit der Saat oder des Sehens ist in dem Sinn abgeschlossen. Wow. Und das ist wunderbar, wenn Gott sagt, es ist abgeschlossen. Du hast gesät, du hast gewartet, diese Wartezeit ist abgeschlossen. Wenn Wartezeit abgeschlossen ist und du die Frucht und die Ernte nimmst, dann ist es wie ein Traum. Wow, und so ist es wie ein Traum. Und da heißt es weiter, denn unser Mund war voll Lachen, unserer Zunge voll Jubel, dass du jubeln kannst über die Dinge, woran du gesät hast mit Weinen. Du hast für Leute gebetet, du hast für Leute eingeharrt. Sie haben Resistenz gezeigt, sie haben keine Buße gezeigt. Aber an dem Tag, wo du es mit deinen eigenen Augen siehst, wird es wie ein Traum sein. Du hast für die Heilung gebetet, für die Erneuerung einer Person. Und an dem Tag, wo du es siehst, es wird wie ein Traum sein. Du hast für eine bestimmte Situation gebetet, für deine Arbeit. Und auf einmal ändert Gott deinen Status, obwohl du es nie so gekannt hattest. Auf einmal eine ganz andere Freiheit hast, wie du Gott dienen kannst, wie du Christus dienen kannst. Es ist wie ein Traum. Und ich glaube, dass dieses Jahr auch wie ein Traum für manche sein werden in dieser Zeit, wo du siehst, wie Gott vielleicht jetzt gewisse Dinge ändert oder wo du auf einmal merkst, dass er Gebetserhörungen schenkt und es bringt Jubel und Fröhlichkeit in dir und du bist wie derjenige, der jetzt anfängt, die Ernte zu nehmen. Halleluja. Gott ist gut. Wir haben einen wirklich guten Gott. Vielleicht auch noch für einige möchten wir doch mal Galater Kapitel 6 ansprechen. Es geht hier natürlich schon ab Vers 7, aber wir werden nicht alles lesen, also bis Vers 10, das kannst du in Ruhe lesen. Gott sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sieht, wird er auch ernten. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen, denn wer auf sein Fleisch sieht, der wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sieht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. So, wenn Gott uns in eine Erntezeit hineinbringt, wo wir nichts mehr machen müssen, wo wir benefizieren, profitieren von den Dingen, die er schenkt, hat es natürlich auch mit einem Weg zu tun, den wir gegangen sind. So, und Gott ist ein Gott der Ordnung, Gott ist ein Gott der Heiligkeit. Das bedeutet in anderen Worten, wenn du in der letzten Zeit einfach nur dabei gewesen warst, um egoistisch zu sehen, das heißt, Gott evaluiert auch ein Stück weit unseren Prozess und unseren Weg. Du warst egoistisch oder du hast einfach im Verborgenen Dinge getan oder gelebt, wie es Gott gar nicht wohlgefällig war, dann ist es natürlich etwas, was du gesät hast. Und die Bibel nennt es, du hast auf dein Fleisch gesät, auf deinen eigenen Egoismus. Der Wille Gottes war dir nicht wichtig und so weiter und so fort. Gott ist ein Gott, der wiederherstellt. Aber wenn der Wille Gottes dir über längere Zeit nicht wichtig gewesen war, dann erwarte nicht, dass morgen schon du etwas anderes ernten wirst. Man erntet die Konsequenzen von den Dingen, die man gesät hat. Und Gott vergibt und Gott restauriert, stellt wieder her. Aber wenn du falsch gesät hast und falsch investiert hast, dann gibt es auch bestimmte Konsequenzen, wo auch die Züchtigung war. Und deswegen Psalm 126 sprach er über die Zeit, wo sie nicht mehr in dieser Deportation waren, wo die Zeit zu Ende gewesen war, wo eine neue Zeit angebrochen ist und Gott hat jetzt in dem Sinne Restauration oder Wiederherstellung gebracht. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, dass wir richtig gesät haben, ne, wenn wir vom Herzen gesät haben, im Willen Gottes gesät haben, so werden wir auch, was wir im Geist gesät haben, dann werden wir auch geistlich, sogar in Bezug des ewigen Lebens, werden wir auch ernten. Das heißt, die Erntezeit ist nicht nur irdisch, sondern die Erntezeit ist natürlich auch das ewige Leben, was wir in Gott haben. Wisse, wie du gesät hast, fleischlich, ne? Wenn du voll gewesen warst, dann wirst du auch nicht, sage ich mal, große Dinge erleben. Die Bibel sagt in Sprüche 16, 19, Faulheit versenkt in tiefen Schlaf und eine träge Seele muss hungern. So, das ist das, was die Bibel sagt. Das bedeutet, wenn du faul warst, musst du auch darin auch Konsequenz haben. Aber du kannst dich verändern. Du kannst dich verändern in gewissen Sachen, dass Faulheit gehe und dass du wirklich die Ernte einnehmen kannst, die Gott für diese Zeit vorgesehen hat. So, und wenn wir so in Bezug auf Jesus so zurückgehen, er sagt, ich stelle euch in eine Ernte hinein, bedeutet es, dass er etwas vorbereitet hat. Und es ist wie dass er uns favorisiert und uns begünstigt, Dinge einzunehmen, die wir vorher nicht eingenommen haben. Und deswegen habe ich gesagt, es bezieht sich nicht nur geistlich, sondern Psalm 126 bezieht sich auf das Leben. Ne? Es bezog sich auf das Leben. Sie kommen wieder nach Jerusalem, um zu leben. Halleluja. Um wahrhaftig zu leben. Um wahrhaftig die Verheißung auszuleben. Ne? Sie kamen wieder zurück nach Jerusalem. Und es ist auch interessant zu verstehen, Jerusalem ist der Ort, an dem sie zurückkehren. Aber bevor sie nach Babylonien deportiert worden war, waren sie ja die ganze Zeit da. Sie waren ja schon zu Hause. Sie waren die ganze Zeit eigentlich zu Hause. Aber sie haben ihr Zuhause nicht wertgeschätzt. Sie haben angefangen, die Dinge, die Gott ihnen geschenkt hat, als zu selbstverständlich zu sehen. Und sie haben in dem Sinn angefangen, ihre eigenen Wege zu gehen und gedacht, dass sie die ganze Zeit einfach so an dem Ort sein können und bleiben können, worin Gott sie gestellt hat. Und irgendwann mal sagt Gott, und das liest man in 2. Könige, ich denke mal, dann ab Vers 17 und so weiter, wo man merkt, es geht in die Teilung. Und so merkt man, Gott fängt an zu handeln und andere Völker, Babylonen zu gebrauchen, um sie rauszubringen an dem Ort. Und als sie raus gewesen waren, merken sie auf einmal, wie schön es eigentlich zu Hause war. Und mache nicht diesen gleichen Fehler. Ne? Gott stellt dich an Orten hin, wo du geistig gesegnet bist, wo du natürlich gesegnet bist. Und manchmal schätzt man diese Dinge nicht. Oder Menschen, die Gott um dich herum getan hat. Oder dass du gewisse Dinge mit deiner Gemeinde oder wo auch immer die Dinge erlebst. Und man missachtet diese Dinge. Und Gott erlaubt in dem Sinn, dass da auf einmal wie so eine Trennung passiert, dass du in Wahrheit reflektieren kannst, verstehen kannst, Gott hat mich an einem guten Ort gestellt. Und erst nach längerer Zeit haben sie verstanden, dass der Ort der wahre, der gute Ort sind. Und jetzt war dieser Ort auf einmal wie ein Traum. Psalm 126, hör zu. Es war wie ein Traum für die Kinder Zions zurückzukehren, obwohl sie diesen Traum schon davor ausgelebt haben. Also müssen wir nicht erstmal gewisse Niederlagen erleben, damit wir verstehen, dass gewisse Dinge, die Gott uns schon gegeben hat, Teil deines Traumes ist, Teil der Verheißung ist. Die müssen nicht zerstört werden. Es muss nicht eine Ernte sein. Manchmal haben wir die Ernte schon bei uns, aber wir müssen dann wieder anfangen, neu zu sehen, weil wir mit der Ernte schlecht umgegangen sind. Gott möchte uns sagen, wir sind in einer Zeit der Ernte. Und in dieser Ernte will Gott dich in diese Ernte hineinsetzen, geistlich, physisch, in ganzheitlich. Dennoch musst du aufpassen, wie du gesät hast. So, wenn du aufpasst, wie du gesät hast, wirst du in dem Sinn auch gewisse Dinge in Ordnung bringen, damit du weißt, wie du auch weiter siehst, damit du wirklich die Ernte ausleben kannst, die Gott für dich vorgesehen hat. 2021 ist eine Zeit der Ernte. Es ist geistlich in Hinsicht eine Zeit der Ernte, weil er sagt, hebt die Augen auf. Aber letztlich sagt er hier, ich stelle euch auf ein Erntefeld. Und dieses Erntefeld müsst ihr wahrnehmen. Und passt auf in der Art und Weise, wie ihr seht. Denn daraus können wir Dinge ernten, die nicht gut sind. aber das Geschenk, welches Gott gibt an viele Leute, die da sind, die zuschauen, wo du merken wirst, es ist wie eine Gebetserhörung, es ist wie ein Traum, der passiert. Und ich spreche es aus im Jahre 2021, dass es wie ein Traum für Leute wird, dass trotz dieser Krise und dieser dunklen Zeit, du sagst, wir sollen unsere Augen aufheben, du sagst, ich stelle euch auf einem Feld, worauf ihr nicht gearbeitet habt, und ich bete im Namen Jesu, dass es für jeden in dem Sinn profitabel sei, dass er wirklich erleben kann, wie du, Herr, es wie ein Traum machst, Herr. Und dass es auch in diesem Jahr ein Jahr des Traumes ist für so viele im Jahre 2021, sowohl geistlich, so auch ganzheitlich, natürlich. Vater, ich bete, Herr, für diesen Segen, Herr, für diesen Durchbruch, Herr, in Jesu mächtigen Namen, möge der Herr euch reichlich segnen und seid ready für dieses Jahr 2021. Drei Sachen, die ich angesprochen habe. Der erste ist es, geistlichen Hunger. Zweitens, die geistliche Perspektive. Und der dritte, Saat und also Sehen und Ernten. Gott stellt uns in eine Erntezeit. Diese drei Worte für dich, Jahre 2021. Möge der Herr dich reichlich segnen. Bis zum nächsten Mal. Bye.
Hearts open wide as the sky. We lift you high. We lift you high. Hands up, hearts open wide as we cry. God, we lift you. Names fade away till there's only you. Let all the other names fade away. Jesus, take your place. Jesus, take your place. Hands up, hearts open wide as the sky. We lift you high. We lift you high. Hands up, hearts open wide as we cry. God, we lift your name high.
Ja, wie alle guten Dinge geht alles mal auch zu Ende und ich hoffe, dass ihr in dem Sinne natürlich gesegnet worden seid durch das Wort und dass das Wort in dem Sinn Frucht tragen sollte am heutigen Tag wie auch in den nächsten Tagen oder Wochen oder Monaten beziehungsweise in diesem Jahr. Ja, wir schätzen euch, wir lieben euch und wir freuen uns immer wieder, einfach diese Zeit mit euch zu haben. Und wir wollen euch immer weiter auf dem Stand halten, weil wir immer wieder Anfragen bekommen für Präsenzgottesdienste. Unser Herz sehnt sich auch danach. Und aber es sind noch nicht Möglichkeiten freigegeben, so dass wir die Präsenzgottesdienste haben können. Deswegen haben wir online Meetings, wie auch die, wie wir sie eben gerade hatten. Oder wir haben dann auch House Church Meeting und das sind auch wirklich gesegnete Zeit, was wir brauchen, so wie auch viele anderen Gemeinden oder Geschwistern. Wir missen nicht an Gemeinschaft, wir missen nicht an Gebetszeit, sondern wir haben sie. Ne? Wir haben sie online und es ist wirklich eine gesegnete Zeit. Gott ist nicht begrenzt in der Art und Weise, wie er wirken möchte. Und vor allem haben wir natürlich auch, abgesehen davon, das heißt um 12 Uhr haben wir Zoom-Meetings, oder um 13 Uhr House Church. Also sei connected, schreib uns einfach an, auf Instagram-Seite, auf Facebook-Seite, einfach Nachricht, du bist interessiert, und so kann man dich schnell verbinden oder connecten in dem Sinn. Abgesehen davon ist dann, die Woche drauf ist dann donnerstags Gebet. Genau, donnerstags haben wir Gebet. Und da ist auch wirklich eine sehr gute Zeit zurzeit in der Burgunderstraße 16, wenn ihr kommt. Genau, so haben wir auch da eine Begegnungszeit, seid herzlich eingeladen und wir bereiten noch davor in dem Sinne natürlich auch genau Bibellesen und Verstehen, wie ihr merkt, wir haben verschiedene Kurse, wir haben Bibelgrundkurs, was offiziell am vergangenen Mittwoch natürlich beendet worden ist, das bedeutet, dass die jeweiligen Studenten in dem Sinn ihre Vorträge gegeben haben zu den jeweiligen Thematiken, die sie bekommen haben. Es waren so circa 13, ich glaube bis 14 Thematiken, diesmal etwas mehr als sonst. Und jetzt haben sie ihre Vorträge gehalten. Und im Februar, am zweiten Mittwoch in Februar, werden wir in dem Sinn mit Bibel lesen und verstehen anfangen. Eine wichtige Sache, wie viele lesen die Bibel, aber verstehen es nicht. Es gibt einfache Prinzipien. Nicht jeder muss zu einer klassischen Bibelschule gehen, Theologiestudium machen, um diese Dinge zu verstehen. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man hilft, einfach ein paar Tools zu geben, die dir helfen, die Bibel näher zu verstehen. Das wird immer mittwochs, 18.30 Uhr wird es sein, am zweiten Mittwoch vom genau Monat des Februars. Ihr habt auch die Möglichkeit, euch einfach anzumelden per Instagram oder per Facebook. In dem Sinne natürlich könnt ihr uns auch online genau supporten. Auf der Homepage natürlich kommt unter Spenden, habt ihr die Möglichkeit unter Gospel Church Köln zu spenden in dieser Zeit. Wenn ihr in dem Sinn natürlich ein offenes Herz dafür habt, seid ihr gern eingeladen, das Werk zu supporten. Ja, wir freuen uns einfach auf das nächste Mal und wir sind einfach auch weiter verbunden. Möge der Herr jeden Einzelnen reichlich segnen und ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Bis dann.